1976 fand in einer Ostberliner Wohnung ein Treffen statt. Ein früherer Pastorkollege wollte den Kontakt zu einer Wissenschaftsorganisation in Bonn herstellen, die bereit war, ein Forschungsvorhaben zu fördern, das ich vorhatte, die aber mit einem DDR-Bürger keinen direkten Kontakt herstellen konnte. Dokumente wurden ausgetauscht, die dieser Vermittler weiterleiten wollte. Nach der Flucht meines Bruders über die Ostsee und den unzähligen sich anschließenden Verhören, nach 15 Jahren ständiger Besuche durch die Staatssicherheit und nach der Verweigerung der weiterbildenden Schulen für unsere Kinder, war dieser Vermittler von drüben unsere große Hoffnung. Darauf setzten wir alles. Und dann machen wir einen Sprung. Ende Januar 1977 erhalte ich, nunmehr wohnhaft in Hamburg, einen Anruf aus Bonn. Schön, dass wir in Freiheit miteinander Kontakt haben können. Kommen Sie zu uns, damit wir die Einzelheiten Ihrer Pläne besprechen können. Was war geschehen? Wenige Tage zuvor hatten wir als Familie mit 14 Gepäckstücken im Zug von Magdeburg nach Hannover gesessen. Innerhalb eines Tages hatte sich alles geändert. Wir brauchten keinen Vermittler mehr. Wir konnten gehen, wohin wir wollten, telefonieren, mit wem wir wollten, ohne dass die Telefone abgehört wurden. Und wir wussten, dass sie abgehört wurden. Das hörte man sogar am Telefon. Ohne dass die Post geöffnet wurde, ohne dass freundliche Menschen uns den Hinweis gaben, dass sie uns beobachten und über uns berichten mussten. Auf einmal brauchten wir keinen Vermittler mehr. Und das war für uns neu. Für mich ist Jahrzehnte später die eine große Frage entscheidend. Was haben wir als Familie in diesem Fall aus dieser Freiheit gemacht, aus den neuen Möglichkeiten? Was hat diese Zäsur geändert in unserem Denken, in unserem Handeln, in unseren Motiven? Sind wir nach wie vor abhängig von Nothelfern, von Tricks, von Menschen, die wir brauchen, um weiterzukommen? Oder haben wir die Chance der Freiheit genutzt, um etwas schaffen zu können? Der neue Weg, was hat der aus unserem Leben gemacht? Und da nun dieses Bibelwort, Hebräer 10. Ich lese es noch einmal, nach der guten Nachricht, wie wir es gehört haben. Weil Jesus sein Blut geopfert hat, liebe Brüder, haben wir freien Zutritt zum Heiligtum. Er hat uns durch den Vorhang einen neuen Weg zum Leben gebahnt. Wir haben einen obersten Priester, der dem ganzen Haus Gottes vorsteht. Darum wollen wir uns Gott mit ehrlichem Herzen und festem Vertrauen nähern. Denn unser Gewissen ist von aller Schuld gereinigt und unser Körper mit reinem Wasser gewaschen worden. Wir wollen an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Wir wollen nicht schwanken, denn Gott, der das Versprechen gegeben hat, steht zu seinem Wort. Einer soll sich um den anderen kümmern und ihn zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Einige haben sich angewöhnt, den Gemeindeversammlungen fernzubleiben. Das ist nicht gut. Vielmehr müsst ihr einander Mut machen. Ihr seht doch, dass der Tag näher rückt, an dem der Herr kommt. Die Christen gedenken in diesen Tagen der Geburt Jesu. Die Sorge, die ich gelegentlich habe, ist, dass wir dabei bei der Krippe hängen bleiben, bei dem Ersten kommen, dass wir da bei den Weihnachtsliedern und Bibeltexten, die uns durchaus erreichen, hängen bleiben und nicht begreifen oder nicht weiterdenken, was eigentlich damit geschieht. Und darum geht es mir heute. Der Hebräerbrief wird in der Regel von den Theologen als ein schwieriger, theoretisch-theologischer Brief betrachtet. Er handle von Dingen, die heute für uns keine große Bedeutung mehr haben. Aber tatsächlich geht es hier um ganz Elementares für unser Glaubensleben. Der Apostel vergleicht Altes und Neues Testament. Er schreibt an Judenchristen. Er zeigt, was anders ist nach dem Kommen Jesu auf diese Erde als Kind und anders ist nach dem Tode Christi. Die Gemeinde befindet sich im Umbruch. Sie leben an der Nahtstelle zwischen dem Tod der alten Apostel und der ersten Verfolgung, die 95, 96 nach Christus über die Christen hereinbrach. Natürlich stellen wir uns die Frage, was geht uns das an? Was ist das außer Zeitgeschichte? Wenn wir nach den Schwerpunkten des Hebräerbriefes fragen, dann sind es vor allen Dingen vier Dinge, die der Apostel immer wieder hervorhebt. Wir haben nicht die Zeit, die Texte zu lesen. Aber da ist erstens davon die Rede, dass der Anfangseifer erlahmt ist, dass Müdigkeit um sich greift, dass die Gemeinde die klaren Ziele verloren hat, dass sogar Abfall sich breit macht, wörtlich Abfall vom lebendigen Gott. Und da wird nicht über die Leute da draußen gesprochen, sondern das ist Beschreibung der Situation in der Gemeinde. Die Gemeinde befindet sich in der Lage, von der hier die Rede ist, in einer Krise. Was ist aus der Gemeinde mit Pfingstgeist geworden? Was ist mit den durch die Welt eilenden Missionaren geworden, die stets neue Gemeinden gründen? Was ist mit dem täglichen Beieinander der Christen geworden, mit dem brüderlichen Teilen der Güter, mit der alles verändernden Perspektive auf das Reich Gottes? Und auf einmal ist mir klar, das ist nicht ein alter Text, der in irgendeine Zeitgeschichte hineingehört, sondern das ist ein Wort, das mich betrifft. Es ist für mich und für meine Gemeinde geschrieben. Alle Bilder und alttestamentlichen Begriffe, die hier auftauchen, verfolgen nur das eine Ziel. Der Apostel will sagen, mit Christus, mit seinem Kommen als Kind in diese Welt und mit seinem Tod, mit seinem hohen Priesteramt, wird das radikal andere, das Neue, wird die Revolution in unserem Christenleben beschrieben. Es geht eigentlich um die eine Frage. Christus ist gekommen als Mensch. Er ist gestorben am Kreuz. Er vertritt uns vor dem Vater. Aber was ändert das? Dahinter steht die Sorge des Apostels um die Gemeinde in der Krise. Es geht nicht um Theorie, sondern um die Frage, ob wir mit unserer Freiheit tatsächlich etwas anfangen oder ob das neue Leben mit Christus im Alltag versandet. Und das, meine ich, ist für mich und für meine Gemeinde die entscheidende Frage der Gegenwart und vermutlich auch der Zukunft. Bist du Gemeinde noch Adventgemeinde mit klarem Ziel, mit brüderlich ausgestreckter Hand, dem wärmenden Wir untereinander und dem intimen Du im Verhältnis zu unserem Gott? Oder ist das nur eine Randfrage? Es geht hier also um den Kontrast zwischen dem alten Weg und dem neuen Weg. So wie ich nicht einfach von Magdeburg Kontakt mit Bonn aufnehmen konnte, sondern einen Vermittler brauchte und dann irgendwann plötzlich feststellte, diesen Vermittler brauche ich nicht mehr, so hat sich das Leben der Christen damals radikal geändert. Der alttestamentliche Mensch, der konnte nicht einfach so in den Tempel laufen, ins Heiligtum gehen und seine Not vor Gott ausbreiten, seine Schuld, seine Familienstreitigkeiten. Er war immer auf einen Vermittler angewiesen. Aber das, ihr Christen, so sagt der Apostel, das ist vorbei. Du brauchst keine Genehmigungen mehr. Du brauchst keine Überredungskunst bei den Grenzwächtern. Du brauchst keine Schleichwege und Tricks, um zu Gott zu kommen. Jetzt gehst du den direkten Weg ins Heiligtum. Das ist das Neue. In den Versen 20 und 21 wird gesagt, Christus hat uns einen neuen Weg eingerichtet, oder wir müssten wörtliche Übersetzung eröffnet, gemacht. Er hat den Vorhang zu Gott durchbrochen und ist der große Priester der Gemeinde. Ich als alter Mann kenne diese Geschichte. Ich kenne diese Bibelworte seit meiner frühesten Kindheit. Aber die Frage ist, ob sie noch etwas bewegen in meinem Leben, ob sie mich erregen oder ob das nur Gedankengut, etwas für meinen Kopf ist, wo es doch eigentlich um einen radikalen Umbruch geht. Denn das ändert alles, dieses persönliche, intime Verhältnis zu meinem Gott, ohne Mauern, ohne Grenzen, ohne Barrieren, ohne Helfer. Und was mache ich aus dieser Chance? Vers 19. Die wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eintritt ins Heiligtum. Ich wünschte, dass wir begreifen, dass wir bei Weihnachten eben nicht stehen bleiben an diesem einmaligen Ereignis des Kommens Jesu als Kind in der Krippe, sondern dass wir etwas von der Freiheit spüren, die hier beschrieben ist. Freiheit, das ist nicht nur ein Begriff, mit dem Joachim Gauck umgeht, sondern das ist ein Begriff, der für uns als Generation eine große Bedeutung hat, zumindest für die, die beide Seiten kennengelernt haben. Freiheit, das heißt, dass wir eben nicht mehr eingesperrt sind, nicht gegängelt, nicht bevormundet, nicht ausspioniert, nicht konditioniert. Ich kann das Bild des Apostels sehr gut verstehen, dass er hier gebraucht. Ich entsinne mich, wie wir als Familie im ersten Jahr unserer Freiheit, nachdem wir uns zusammen mit Ernst Baumann einen alten VW-Bus ersteigert hatten und mit Kisten nach Skandinavien gefahren sind, in denen hatten wir unsere Sachen, auf denen haben wir gesessen und geschlafen. Aber das Größte, das waren die neuen Papiere, die wir hatten. Da denke ich an eine Stelle, wo wir von Schweden nach Norwegen fuhren. Da gab es vorher noch die Schilder in 10 Kilometer verlassen Sie Schweden. Wir kramten unsere Papiere heraus und kein Mensch interessierte sich für sie. Das war die Freiheit. Wir konnten gehen, wohin wir wollten. Wir brauchten keinen Vermittler mehr. Das war das Neue. Und das, ihr Christen, will der Paulus, will der Apostel hier sagen, ist das objektive Faktum. Wir müssten eigentlich genauer übersetzen, wir haben die Berechtigung, wir haben die Vollmacht, wir haben das Zugangsrecht zum Heiligtum. Das hat nichts mit meinem Gefühl zu tun, mit meiner Verfassung, die heute vielleicht besser ist als morgen, sondern das ist das, was objektiv neu ist und woran ich in diesen Tagen wieder erinnert werden will. Ich muss nicht mehr draußen vor der Türe stehen, sondern die Türe Gottes ist geöffnet. Nutze deine Chance. Haben wir schon einmal erlebt, welche Möglichkeiten sich bieten, wenn sich plötzlich eine Türe öffnet? Wie das uns motiviert, wie das unser Leben umkrempelt, völlig verändert. Die Grundaussage ist, nun, da wir haben die Freiheit zum Zutritt ins Heiligtum. Das ist die Basis unseres Glaubens. Davon hängt alles ab. Ohne diesen Satz hängt alles in der Luft. Ohne diesen Satz gibt es in der Gemeinde vielleicht soziale Kontakte, gibt es etwas Kultur, gibt es so etwas wie schöne Vereinsstrukturen, humanes Engagement. Aber ändern wird sich alles nur durch diesen einen Satz, nun, da wir freien Zugang zu Gott haben. Du Christ, das ist das Fundament deines Glaubens. Nichts sonst. Nichts sonst. Nicht die Gebote Gottes, nicht die Nächstenliebe, nicht die Mission, nicht die Gemeinde mit ihren Strukturen, nicht das Sabbat halten, nicht die Lebensreform. Nichts ist die Grundlage unseres Glaubens mit Ausnahme dieser Tatsache. Wir haben den freien Zugang zu Gott. Aber natürlich ist zu fragen, wie das neue Leben so ist, wie es sich äußert, was da passiert. Die erste Erkenntnis für mich ist, dass er den Durchbruch schaffte, nicht wir. Er richtete den neuen Weg ein, er gab die Perspektive, ich schaffe das nicht. Nicht mein Missionseifer, nicht meine Geldspenden, nicht meine Rechtgläubigkeit mit dem Schlagarm der Bibel. Keine Askese kann das. Alle Aufforderungen in Hebräer 10, und es sind eine Reihe deutlicher Aufforderungen, hängen ab von diesem Satz, nun, da wir haben die Freiheit zum Zugang ins Heiligtum. Alle diese Lasst-uns-Sätze, die nun folgen, hängen von diesem einen Satz ab. Natürlich ist das Aufforderung und natürlich hängt sehr viel davon ab, was wir aus dieser neuen Freiheit machen. Wir müssen uns bewegen. Wir müssen etwas tun mit dieser Freiheit. Ich habe in den letzten Wochen gelernt, dass man nach einem persönlichen Einbruch wieder lernen muss, seine Muskeln zu bewegen. Da gibt es dann so Gymnastikgruppen, wo genau vorgeschrieben wird, so und so viel Watt darf man leisten. Und dann gibt es Ergometertraining, wo genau jemand da sitzt und aufpasst, dass da nichts schief geht. Von geringerer Belastung zu höherer Belastung, um allmählich wieder ein normales Leben führen zu können. Und ich weiß inzwischen, dass ich als Christ auch Muskeltraining brauche, dass ich Herausforderung brauche. Wenn ich als Christ nur konsumiere, werde ich fett und krank und sterbe. Darum geht es. Ich muss dieses neue Leben leben. Und deshalb geht es hier in diesem Abschnitt auch sehr deutlich um die Praxis des neuen Lebens. Und deshalb sind hier immer wieder diese Aufforderungen, lasst uns. Die erste Aufforderung. Lasst uns vor Gott hintreten in Offenheit und Vertrauen, Vers 22. Weil die Tore weit geöffnet sind, mach etwas aus diesem Privileg, das du hast. Das ist Anfrage an mich selbst. Darüber rede ich nicht. Das geht niemanden etwas an. Aber ich selbst muss mich fragen, wie es um mein intimes Verhältnis zu Gott steht. Von diesem Punkt aus regelt sich mein ganzes inneres Leben. Es könnte sonst sein, dass vor lauter Aktivität und Lärm und Zerstreuung eine große Distanz zwischen Gott und mir wieder aufbricht. Wann bin ich in Stille und Ehrlichkeit vor Gott, wie der Apostel sagt, hingetreten. Vielleicht müsste ich in meinem Leben die Gewichte neu ordnen. Vielleicht wäre in den kommenden Tagen, wo ein wenig Abschalten möglich ist, Einkehr zu Gott möglich. Ich muss gestehen, dass ich gelegentlich die Sorge bei mir habe, dass der Weg zu Gott wieder länger wird, ob der vielen Stimmen und Aktivitäten, auch in der Gemeinde, auch im Gottesdienst, dass der direkte Weg zu Gott verlängert wird, weil es so viele Dinge gibt rings um uns. Der Apostel spricht eigentlich über Selbstverständliches, aber offensichtlich haben die hebräischen Christen in Gefahr gestanden, dass der Alltag, die Müdigkeit, die Auseinandersetzung dieses Zentrum aushöhlen. Und er ringt darum, dass das Wichtigste wieder das Wichtigste wird. Und daher ruft er uns zu: Lasst euch nicht wegdrängen von dieser Lebensader eures Glaubens, weil ihr sonst zu Hülsen werdet. Nach außen sieht es nach Leben aus, aber das kann täuschen. Ihr könntet werden wie ein morscher Baum, der beim ersten Sturm abbricht. Und deshalb, du brauchst keinen Vermittler mehr. Ich denke, gelegentlich sind wir auch leicht geneigt, katholisierende Christen zu werden, die zu viel andere Menschen fragen, zu viel Vermittler einschalten in unserem Leben. Ich habe gelernt, wieder ein direktes Verhältnis zu meinem Gott zu finden. Und das ist für mich wichtig. Die zweite Aufforderung: Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, Vers 23. Wörtlich müssten wir übersetzen: Lasst uns unerschütterlicher, unbeugsam, ungebrochen festhalten. Offenbar standen die hebräischen Christen damals in der Gefahr. Und ich glaube, dass es auch hier nicht um eine theoretische Erörterung geht, nicht um ein formuliertes Glaubensbekenntnis, also nicht um verkrustete Traditionen, um Geschichte, sondern dass es um eine lebendige Position unseres Lebens auch nach außen ist. Bekenntnis hat immer etwas mit dem Heraustreten aus der Privatheit in die Öffentlichkeit zu tun, hat immer etwas damit zu tun, dass andere Menschen merken, dass ich diese Perspektive auf das Reich Gottes habe. Und das ist genau die Frage, um die es hier geht. Ein deutliches Wort, ein Hinweis auf die Zuverlässigkeit Gottes, was die Geschichte dieser Welt angeht. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Ich stehe in der Gefahr, dieses Bekenntnis zu verschweigen, umzubiegen, zu verfälschen. Ich könnte zu einem kleinlauten, herumdrucksenden Zeugen werden, wo ich eigentlich mit diesem neuen Leben etwas anfangen könnte, auch in meiner Umgebung. Die dritte Aufforderung: Lasst uns zur Liebe provozieren, Vers 24. Immer gut übersetzt: Lasst uns aufeinander achten, steht hier. Das heißt aber eben nicht ausspionieren, heißt nicht auflauern, heißt nicht den Blick von oben nach unten richten, sondern heißt, dass ich Verantwortung für meinen Mitbruder, für meine Mitschwester übernehme. Der Apostel wendet sich hier gegen die soziale Ursünde. Soll ich etwa meines Bruders Kindermädchen sein? Diese Keinsstruktur in unserem Leben: Ich will mich verwirklichen, ich setze meine Vorstellungen durch, ich will das Reich Gottes gewinnen. Könnte es sein, dass wir auch heute die Tendenz der elitären Eremiten in der sich wandelnden Gemeinde verstärken? Zu welchem Ergebnis führt es, wenn wir in der Gemeinde immer wieder und immer stärker von der Größe des persönlichen Ichs reden? Ich bin hier ganz persönlich angesprochen. Ich muss das von mir bekennen, weil ich eher ein Eremit und Klosterbruder bin als jemand, der sich in einem Verein und in einer Vereinsgemeinde wohlfühlt. Aber darum geht es hier, dass ein starkes Signal gegeben worden ist. Lasst uns provozieren zur Nächstenliebe und zu guten Werken. Das ist eine scharfe Formulierung. Das ist keine milde Werbung, kein gesäuselter Überredungsversuch, sondern wörtlich müssten wir hier übersetzen, lasst uns heftig reizen zu guten Werken. Der Apostel fordert, dass ein Ruck durch unsere Gemeinde geht. Er redet der Schocktherapie, das Wort, hart an der Grenze des erlaubten Umgangs der Christen untereinander. Und wiederum der Kern, weil wir denn nun die große Freiheit des direkten Zugangs zu Gott haben, deshalb können wir nicht einsam ins Heiligtum gehen, sondern nur zusammen mit den wandernden Schwestern und Brüdern an unserer Seite. An der Hand auch jene, mit denen wir normalerweise nicht so gut können. Also auch den Hilflosen, den Zweiflern, den Isolierten, den Abseitshockenden und auch denen, die sich verstrickt haben. Ich bekenne, dass das eine sehr unbequeme Botschaft für mich ist. Und dann die letzte Aufforderung. Lasst uns die Gemeinde nicht im Stich lassen, Vers 25. Ach ja, Gemeinde, das ist die Versammlung der sehr Ungleichen mit den vielen Unterschieden. Auf der einen Seite gibt es die Konservativen, auf der anderen die Liberalen. Die einen erwarten hier Andacht und Stille und die anderen quirliges Leben. Da gibt es die Zurückgezogenen und Reservierten. Und dann gibt es jene Kontaktfreudigen, die gelegentlich den anderen sogar den Nerv rauben. Da gibt es die, die möglichst alles geregelt haben möchten und die anderen, die möglichst viel offen lassen wollen. Da gibt es die Robusten, die gern einmal austeilen und kritisieren. Und auf der anderen Seite die Sensiblen, die sich bei der ersten Attacke zurückziehen. Und die alle wollen in das eine Reich Gottes. Aber Gemeinde ist keine Privatvereinigung. Es ist bezeichnend, dass im Neuen Testament an keiner Stelle von dem einen Heiligen die Rede ist. Die Heiligen gibt es nur in der Mehrzahl. Die Heiligen von Ephesus, Philippi, Korinth oder wo auch immer. Und deshalb ist Gemeinde vor allem der Weg und das Vehikel ins Reich Gottes. Die Gemeinde trägt durch, stabilisiert, provoziert meinen Glauben und bewahrt mich vor dem Untergang. Der Apostel scheut sich nicht, sehr deutliche Worte zu formulieren. Lasst uns nicht die Gemeinde im Stich lassen, Zitat, wie es bei einigen Sitte ist, so überlegt, übersetzt einer. Oder einige haben sich angewöhnt. Das ist ein aktueller Vorwurf. Ich stehe am Ausgang nach der Predigt in einer Gemeinde, kommt ein Bruder zu mir und sagt, das betrifft mich alles nicht. Ich ärgere mich nicht mehr über die Gemeinde. Sabbats halte ich Gottesdienst mit Hobschelle. Er braucht die Gemeinde nicht. Hobschelle. Ich habe das im Fernsehen. Das ist mein Gottesdienst. Aber das ist es nicht, was der Apostel hier meint. Er sagt, bleibt zusammen auf dem Weg der Hoffnung. Und deshalb habe ich gelernt, dass es kein berechtigtes Argument gibt, kein Argument bei Verletzung, Beleidigung, auch bei Unwahrheit, die Gemeinde zu meiden und zu verlassen. Das wird nicht gesagt um der Gemeinde willen, sondern um meinetwillen. Ich als Christ lebe nur mit der Gemeinde. Ein Christ ohne Gemeinde stirbt. Der christliche Einzelgänger hat auf Dauer keine Chance. Das sind all die Bilder im Alten und im Neuen Testament. Die Bilder von der Wüstenwanderung. Das Volk, das wandernde Volk in der Wüste hat wunderschöne Oasen kennengelernt. Die Archäologen haben sie teilweise ausgegraben. Frisches Wasser, wunderschönes Grün, Früchte. Und ich könnte mir vorstellen, dass der eine und andere aus dem Volk Israel gesagt hat, hier bleiben wir. Aber die, die da blieben, sind nie nach Jerusalem gekommen. Und deshalb habe ich gelernt, dass auch die chaotischste, zerstrittenste Gemeinde allemal besser ist als keine Gemeinde. Für mich ist das ein sehr aktuelles Wort, das ich gerade in diesen Wochen brauche, um zu begreifen, wohin mein Weg zu gehen hat. Und deshalb, welches Recht hat der Apostel für so scharfe Worte, für so unmissverständliche Forderungen? Ist das nicht eine neue Werkgerechtigkeit, eine neue Gesetzlichkeit, von der hier die Rede ist? Aber ich brauche geradezu dieses innere Muss, um mich als Christ zu bewegen, weil ich sonst lebensuntüchtig werde. Ein Christ, der sich nicht bewegt, nicht mit seinem Bruder, nicht mit seiner Schwester bewegt. Ein solcher Christ könnte an geistlicher Herzverfettung sterben. Was treibt uns? Was ist das Ziel? Was ist das Motiv für unser Handeln? Und deshalb das Bild aus dem Alten Testament von der wandernden Gemeinde mit den vielen Etappen. Könnt ihr euch vorstellen, dass diese 40 Jahre in der Wüste ein Zuckerschlecken war? Das war eine erbärmliche Wanderung mit all den Etappen, die sie da erlebt haben, mit dem Hunger und Durst und den Feinden und der ganzen Ungewissheit, wann ist man endlich zu Hause und dem Meutern in der Gemeinde. Aber dennoch blieb das Ziel deutlich vor ihren Augen, wir wollen nach Hause. Und das ist das Motiv für die Wanderung auch der neutestamentlichen Gemeinde. Es könnte sonst gefährlich werden, dass wir Hoffnung und Ziel verlieren. Wir brauchen den kommenden Tag, von dem hier die Rede ist, für die enge Verbindung mit Gott, für das unbedingte Festhalten am Bekenntnis, für das Mitziehen mit dem Bruder. Am kommenden Tag wird gefragt werden, ob ich das Privileg des freien Zugangs zum Heiligtum und das Privileg der großen Perspektive genutzt habe. So wie wir unsere Kinder ermutigt haben, macht etwas aus der Freiheit, nehmt Chancen wahr, lernt, lasst euch fördern, dann kann etwas aus euch werden. So brauchen wir, du und ich, die Ermutigung, uns gegenseitig zu fragen, was machst du mit deinem Christsein? Was verändert sich? Wie gestaltest du die Gesellschaft und die Gemeinde mit? Spürt man deinem Leben ab, dass du unterwegs bist, dass du dieses neue Leben führst? Und dies, so formuliert der Apostel, um wie viel mehr sich der neue Tag naht. Aufräumen, neue Prioritäten setzen, Gewichte neu setzen. Darum geht es hier. Was hält und treibt mein Leben? Angesichts meiner Unfertigkeit, angesichts der ungelösten Fragen, der ungeklärten Verhältnisse, meine Unzufriedenheit mit mir selbst, mit meiner Umgebung und mit meiner Gemeinde? Nutze ich oder versäume ich die große Freiheitschance, die Gott mir gegeben hat? Was verändert der kommende Tag? Lasse ich mich durch Ärgernisse, durch Missverständnisse, durch Verleumdungen, durch meine Eitelkeit und die Eitelkeiten anderer wegdrängen? Zitat, wie es bei einigen Sitte geworden ist? Der Herr schenke oder bewahre uns den Weg, den offenen Weg zu Gott. Er gebe uns die Prioritäten, um in unserem Alltag als Christen einen neuen Weg zu gehen. Und dies umso mehr, als sich der Tag naht. Amen.